Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Mein Name ist Dennis Rink, ich bin VRM-Chefredakteur und spreche jede Woche mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte über das aktuelle politische Geschehen in Rheinland-Pfalz, Hessen oder auch in Deutschland. Professor Korte ist seit 2002 Professor an der Universität Duisburg-Essen am Campus Duisburg und ist seit 2006 Direktor der NRW School of Governance. Herzlich willkommen, Herr Korte.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin wieder gerne dabei. Das ist ja sehr anspruchsvoll, mit Herrn Ring im Ring bestehen zu können, obwohl das ja Buchstaben unterschiedlich ist.
Ich bin auch mal gespannt, was wir uns heute so für ein verbales Duell liefern. Wollte aber am Anfang mal nachfragen, Herr Korte, Sie haben mich zu Ihrer Abschiedsvorlesung am 31. Januar eingeladen. Das kann doch nicht wahr sein. Soll das heißen, Sie ziehen sich aus dem aktiven Dienst zurück?
Ja, irgendwann geht dann mal der Ruhestand los, aber das bezieht sich nicht wirklich auf so einen Beruf, der eigentlich ausfranst. Das ist so, ist meine Metapher dafür, dass man danach andere Dinge machen kann. Aber die Verantwortung als Direktor der NRW School of Governance, die hört dann auf. Professor ist mir ein Leben lang. Und insofern wird das dann in Duisburg von anderen weitergemanagt. Die Verantwortung auch für diese Einheit übernehmen dann andere. Insofern bleibe ich soweit die Nachfragen sind, weiter aktiv. So lege ich das an. Insofern ist es ein Einschnitt, aber ja, ich laufe dann weiter.
Dann ist es ja gut, dass wir zwei jetzt einmal die Woche zusammenfinden, dann haben wir beide was zu tun wenigstens.
Ja, genau. Und man kann sich die Rosinen rauspicken und VRM-Rosinen sind natürlich super lecker.
Meine Frau, die mir ja ab und zu mal einen Spruch drückt, hat gesagt, hat er dich eingeladen, damit du dort endlich mal lernst, die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe das mit einem Lächeln quittiert und habe gesagt, ich nehme bestimmt was mit aus dieser Abschiedsvorlesung.
Es gibt immer wieder Journalisten, die einfach sich voreinstellen und versuchen zu sagen, das war ja bei Herrn Rink nie der Fall und das wird auch nie der Fall sein.
Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt haben Sie mir mit dem Und meine erste Frage vorweggenommen, aber das ist natürlich nicht so, sondern ich bin ausnahmsweise mal vorbereitet. Dann kommen wir mal zu den ernsten politischen Themen, die sich in der vergangenen Woche ereignet haben. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber natürlich immer noch brandaktuell. Das Erdbeben bei den Grünen. Hat Sie der Rücktritt von Omid Nuripur und von Ricarda Lang überrascht?
Zu dem Zeitpunkt schon, dass sich vor dem Wiesbadener Parteitag was tut. Und dass die Grünen, so wie sie ihre Rolle bisher definiert haben, auch Verantwortung anders definieren als die eine oder andere Partei, davon bin ich ausgegangen. Und diese kollateralen Effekte von Landtagswahlen sind ja, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, auch schon fundamental in beide Richtungen. Einmal, dass Wählerinnen und Wähler im Land bundespolitische Großtrends auch mitwählen und eben nicht nur Landespolitik und umgekehrt. Dass natürlich das für die Politiker in der Berliner Republik auch Auswirkungen hat. Und immer nur so zu tun, wir werden alles besser erklären und besser analysieren und unsere Schlussfolgerungen ziehen, aber es übernimmt niemand Verantwortung. Das war bei den Grünen offenbar jetzt an einem Punkt, an dem man sich doch geschüttelt hat und eine Konsequenz daraus ableiten möchte.
Verbunden mit diesem Rücktritt und auch mit den schlechten Wahlergebnissen, das haben alle Beteiligten ja immer wieder wiederholt, ist dieses Wort des Neustarts. Ist das eine berechtigte Hoffnung, die an dieser Position mit einem personellen Wechsel tatsächlich gelingen kann?
Ja, das kann gelingen, weil eine Mobilisierung ja nicht nur irgendwie Marketingmechanismen betrifft über clevere und kluge Inszenierungen, sondern es braucht eine programmatische und eine personelle Veränderung, die dann gegenüber den Wählern glaubhaft ist, dass man für etwas anderes steht und vielleicht den gesellschaftlichen Konflikt, den man versucht zu repräsentieren als Grüne, als Bündnisgrüne, dann anders wendet. Und da ist die, hängt sehr viel an Glaubhaftigkeit damit zusammen, dass Personen als Programmträger dann eben sich auch verändern, wenngleich wir ja gestaffelte Verantwortung bei den Grünen haben, viel ausgeprägter als bei den anderen. Also das Rotationsprinzip ist nicht mehr aktiv, aber Ämter, Mandate voneinander trennen, Doppelspitzen und so weiter. Es ist immer unübersichtlicher, was das Personal bei den Grünen anbelangt. Und das spricht eben auch dafür, dass sie sehr intensiv über personelle Verantwortung und persönliche Verantwortung auch nachdenken.
Aber inwiefern haben denn Ihrer Meinung nach dann die beiden Neuen, die ja wahrscheinlich Felix Banacek und Franziska Brandner heißen werden, wenn Sie eben sagen, pro Personen sind Programmträger, da würden mir jetzt bei den Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck einfallen. Da müssen die beiden anderen ja erstmal sich öffentlich Gehör verschaffen oder profilieren, weil an diesen beiden dominierenden Personen vorbeizukommen, um sich ein eigenes Profil zu bilden, ist ja auch keine ganz einfache Aufgabe.
Das stimmt. Und so, dass die Überväter und die Übermütter, eben die beiden aus der Regierungsverantwortung, die beiden sichtbarsten, Grünen, Baerbock, Habeck, ja auch verantwortlich sind, natürlich in der Wahrnehmung von Wählerinnen und Wählern. Und das war auch immer ein Teil der Erklärung, dass die jetzige Leitung zwar die Verantwortung übernimmt, aber nicht wirklich schuld ist an dem Bild, an dem Außenbild, an dem Leistungsbild, an dem Profilierung der Grünen, so wie sie uns im Moment vorkommen. Aber die Arbeitsteiligkeit wird ja eine weitere Rolle spielen. Und zur Arbeitsteiligkeit in einem Wahljahr hört auch eine Zentrierung von Aufgaben auf eine Person mit dazu, egal ob man jetzt einen Kanzlerkandidaten benennt oder nicht, aber es muss auf das Spitzenpersonal alles zugearbeitet werden und da werden beide eher Rollenträger sein und zuarbeiten, genauso wie die beiden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag der Grünen, die ja auch nicht so sichtbar in der
Eigentlich
Öffentlichkeit
unscheinbar,
sind.
ja, oder
Ja,
wahrscheinlich, wenn man eine
ja.
Umfrage draußen macht, kennen viele Leute die Personen gar nicht, ja.
Ja.
Aber trotzdem ist ja dieses Zuschneiden auf eine Person, wir können sie ja auch an der Stelle ruhig beim Namen nennen, Robert Habeck, der ja wohl auch Kanzlerkandidat wird und Franziska Brandner ja auch eine Vertraute von ihm ist, das ist ja jetzt für die Grünen aber trotzdem ein wenig Neuland, weil dieses Zuschneiden auf eine Person haben sie eigentlich all die Jahre vermieden und haben eigentlich auch immer betont, dass in ihrer DNA, so Stichwort Doppelspitze, oder basisdemokratische Beschlüsse dieser Personenkult nicht betrieben werden soll.
Ja, aber ältere Hörerinnen und Hörer erinnern sich noch an den König Joschka Fischer. Das war ja eine eigene Monarchie, die er ausgerufen hatte, ohne es so zu benennen. Ohne Ämter, ohne Funktion war er der Dreh- und Angelpunkt. Und es war eine Verdichtung auch bis zur Plakatierung bei Wahlkämpfen mit einem Kopf, mit einer Person. Das war völlig neu. Und in diese Richtung vielleicht lernen, nochmal sich daran erinnernd, könnten die Grünen sich nächstes Jahr auch verändern, wenn das in Wiesbaden am Ende mehrheitlich so beschlossen wird. Aber es wäre natürlich ein Zugriff, ein moderner Zugriff von Personalisierung, wie wir es bei anderen Parteien auch kennen. Aber es passt, wie Sie zu Recht sagen, nicht so richtig in die Emanzipationsgeschichte der Grünen. Aber vielleicht für einen Wahlkampf 12 Monate mal zu disziplinieren, auf diesen einen Herrn das zuzuspitzen, könnte ich mir schon vorstellen.
Aber haben wir jetzt nicht in der öffentlichen Wahrnehmung auch eher die Herausforderung oder beziehungsweise die Grünen, wenn wir jetzt es unter die Überschrift stellen, Typen statt Themen, hat ja aber Robert Habeck oder haben die Grünen ja auch thematisch ein bisschen was zu tun? Wir haben jetzt durch diese beiden Rücktritte viel über Personen gesprochen, aber sind Sie der Einschätzung, dass es nur die Wechsel dann tun oder müssen die Grünen sich auch inhaltlich hinterfragen?
Ja, die große Erweiterung in der Wählergunst lag ja in der Bündnisstrategie, in der Bündnisfähigkeit. Keine andere Partei hat so viel verschiedene Koalitionspartner in verschiedenen Landesregierungen gehabt und hat es wie die Grünen. Sie waren
Gefühlt läuft es aber überall
Multikoalitions.
besser als auf der Bundesebene.
Ja, sie waren multikoalitionsfähig. Und hatten eben eine besondere Attraktivität, weil sie so mit diesem Großkontextualisierung, Bündnisfähigkeit für alle so eine ausgestreckte Hand aufhielten. Und das kam in der Bevölkerung ganz gut an, vor dem Hintergrund der Einsicht, dass Transformationsprozesse nicht zu verhindern sind, sondern dass man sich auch ein Teil selbst aneignet, eine Veränderung, was Reaktionen als Umwelt auf Umwelt- und Klimaerfordernisse. Und das ist so der Geleitzug gewesen, der beim letzten Mal ja die Grünen sehr stark angetrieben hat. Und in den Erwartungen hatten sie ja auch höhere Erwartungen, was die Umfragen anbelangt. Dann gab es durch den einen oder anderen Wahlkampffehler von Frau Baerbock auch einige Dämpfer, sonst hätten sie ja noch bessere Prozentzahlen rausgeholt. So, und jetzt sind sie aber auf dem Kernklientel, 8 bis 10% Stammwähler vielleicht, mehr nicht. Die bleiben auch bei Ihnen, egal was Sie machen. Aber wie kann man das jetzt erweitern? Das ist genau die Frage. Die Notwendigkeit, ambitionierte Politik zu machen in der Klimapolitik, die haben 8 bis 10% bestimmt, aber nicht viel mehr darüber hinaus. Und das wird eben die Frage sein. Die Spekulation bei Habeck ist praktisch so eine Merkel-Lücke zu besetzen, dass das liberale, progressive Mittepublikum anspricht mit seiner Erklärversion, so wie er auftritt, mit diesem dilemmabewussten Offenheit, Probleme öffentlich zu machen und damit auch uns mit einzubeziehen in seine eigene Nachdenklichkeit. Das spricht durchaus ein linkes, progressiveres, also Mitte-orientierte linkeres Milieu an. Wenn die Union stärker auf die konservative Mitte geht, täte sich da diese berühmte Merkel-Lücke auf die er aus ist.
Wie könnten denn die Grünen aus Ihrer Sicht auch thematisch in diese Lücke springen? Weil natürlich viele Themen, die die Grünen auch aufgrund ihrer DNA und das, wofür sie stehen, ansprechen oder auch in diesem Transformationsprozess umsetzen, ist ja nicht unbedingt das, was eben dieses Mitte-Klientel vielleicht hören möchte oder gebrauchen kann.
Das ist genau die Frage, denn wenn Sie nur das Migrationsthema so intonieren wie die anderen, dann unterscheiden sie sich gar nicht. Und als Erinnerung für Transformationsprozesse bleibt uns diese Übergriffigkeit, die sie manchmal hatten, eben bei der Gesetzgebung im Klimabereich. Das käme in dem Bereich, in dem Milieu natürlich auch nicht gut an. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach die sozialere Komponente ziehen, also die Veränderungen in die Lebenswirklichkeit dieses Mittelmilieus zu spiegeln, denn das war ja bisher nicht der Fall. Studien haben sehr gut erarbeitet, dass das entkoppelste Milieu die Grünen haben, mit sich selbst praktisch zufrieden und mit sich selbst beschäftigt, aber nicht wirklich anschlussfähig sind. Und
Auch eine
insofern,
schöne Beschreibung.
ja, wie wird das jetzt eigentlich, wenn ich etwas verändern möchte, konkret auf den Geldbeutel unserer Wählerinnen und Wähler aus? Was ist praktisch die soziale Konstellation, die mit dieser Entscheidung zusammenhängt? Das ist der einzige Weg, wenn man auch eine progressive Mitte am Ende erreichen kann. Und die ersten Zeichen im Hinblick auf die Veränderung deute ich jetzt auch so, dass man das stärker mit einbezieht.
Was haben denn die Rücktritte von Nuripur und Lang war ja nur zwei von weiteren. Es haben sich ja auch in den Jugendverbänden hat sich ja ein bisschen was getan, die ja auch gesagt haben, sie wollen nicht mehr den Kopf hinhalten für die Politik, die in Berlin von den Grünen ausgemacht wird. Wie ist denn Ihrer Einschätzung nach, das könnte ich jetzt als Dauerfrage wahrscheinlich, solange es die Ampel gibt, in jede Podcast-Folge einbauen. Was hat denn das für Folgen für die Ampel, was sich jetzt bei den Grünen getan hat?
Das hat schwerwiegende Folgen erstmal bis November, in dem ich ein Verantwortungs- und Entscheidungsvakuum sehe. Denn das, was in den Kabinetten vereinbart worden ist, muss ja viel stärker als bei den anderen Parteien rückgespielt werden auf die Fraktion und an die Parteispitze. Es haben ja immer alle gesagt, dass die Verhandlungen mit den Grünen langwieriger sind, weil sie verschiedene Ebenen immer durchlaufen. Das ist weniger hierarchisch organisiert als bei den anderen Parteien. So, jetzt ist diese Hierarchie ja nicht mehr da. Die sind nur geschäftsführend im Amt. Also ist auch die Ketten der Ebenen sind letztlich nur noch formell vorhanden. Ich rechne nicht, dass eine einzige grüne Entscheidung jetzt rückgespielt werden kann über einen nur geschäftsführenden Vorstand. Also ist doch eine Lähmung. Erstmal der Arbeitsprozess des Alltags ist, alle warten auf Wiesbaden. Die ganze Ampel wartet auf Wiesbaden. Das wäre jetzt meine erste Schlussfolgerung daraus. Das andere wiederholt sich, weil ich glaube, die sind insgesamt eben als Ampelpartner zu schwach, um auseinanderzugehen und niemand sieht einen wirklichen Vorteil für sich darin gegenüber den Wählern, dass man jetzt einen eigenen Weg gehen könnte. Das kann sich im Frühjahr nochmal drehen, mit der Sichtbarkeit des Wahltermins, aber im Moment sehe ich das nicht.
Das heißt, die Zustandsbeschreibung der drei Ampelpartner wäre im Moment, die Grünen sind mit sich selbst beschäftigt, die SPD versucht anhand ihres Kanzlers jetzt endlich mal klare Kante zu zeigen und auch beim Thema Industriearbeitsplätze ja tatsächlich mal einen Pflock einzuschlagen, auch im Hinblick auf die frei gewordenen Intel-Milliarden, die Olaf Scholz nutzen will, aber Christian Lindner sie nicht freigeben will. Und die FDP, habe ich zuletzt gelesen, spricht sich jetzt gegen die eigentlich schon ausgemachten Beitragserhöhungen für Besserverdiener im Rentenpaket aus. Klingt alles nicht so zielführend im Moment.
Nein, es klingt so, wie wir es jetzt ja gewohnt sind, dass das Konfliktlösungsangebot, das normal drei Partner ja vereinbart hatten, nicht mehr funktioniert, auch öffentlich nicht funktioniert, dass man sich über Kompromisse verständigt und die Kompromisse sind ja das zentrale Instrumentarium zur Qualitätssicherung einer Demokratie und die muss man eingehen, sonst kann man kein Mehrheitsprinzip am Ende auch übersetzen und die Missachtung von Mehrheitsprinzipien ist ja das, was diese Woche auch charakterisiert hat, was in Erfurt sich abgespielt hat. Alles hatten wir ja längst erwartet. Insofern ist mein Mitleid auch begrenzt. Sie hatten ja im Landtag viele Gelegenheiten, das zu ändern. Haben sie aber nicht. Und da ist ja auch nicht nur die Sabotage von parlamentarischen Prinzipien, sondern das Aushebeln von Mehrheitsprinzipien. Wenn eine Minderheit meint, sie wäre eine Mehrheit, ne? Nur weil man eine Sperrminorität hat, bleibt man trotzdem in der Minorität. Das war eine Anmaßung, aber es war für alle eine, finde ich, gute Inszenierung, um zu sehen, dass man solche Parteien nicht entzaubern muss, dass man sie auch nicht einbinden kann, dass man sie nicht irgendwie an regelgeleitetes Verhalten hinführen kann, das ist sinnlos. Insofern war das gut sichtbar, das Gesicht, was die AfD in Verantwortung dann am Ende zeigt, um die Zerstörung einer parlamentarischen Demokratie vorzubereiten.
Und jetzt haben ja die anderen Parteien das mit dem Gang vors Gericht und auch den Richterspruch, den kurzfristigen, ja, in diesem Fall umgebogen bekommen. Die nächste Sorge ist ja aber, weil die AfD aufgrund ihres Wahlergebnisses dort in vielen Ausschüssen auch vertreten ist, dass dieser ganze Spaß jetzt in verschiedenen Ebenen immer weitergehen wird. Wie blicken Sie da drauf?
Ja, man muss doch mit ihm rechnen, dass sie destruktiv unterwegs sind, dass sie alles versuchen aufzuhalten oder eben auszuloten, wie sie geradezu pöbelhaft ein System in Frage stellen können, manchmal auch lächerlich machen können. Wenn man damit rechnet, kann man sich natürlich auch wappnen von den anderen. Und das offensiv sichtbar zu machen, das muss auch die Aufgabe der anderen sein. Und ich glaube schon, dass da jetzt ausreichend Erfahrungen sind, um damit umzugehen. Das ist ja auch eine Form von Resilienzerfahrung, wenn sowas mal eintritt. Es ist schlimm, dass es eingetreten ist, aber es war absolut erwartbar. Und die Brandenburger beispielsweise haben in der letzten Legislaturperiode noch im Vorgriff auch die Geschäftsordnung verändert, sodass man da auch schon im Vorfeld versucht hat zu lernen, sich vorzustellen, was passieren könnte, wenn die AfD dort auch Sperrminorität erreicht.
In Ihrem Buch Wählermärkte haben Sie ja herausgearbeitet, dass so das Gros der Wähler eigentlich auch einen lösungsorientierten oder einen Politikstil wählen will, der Antworten findet. Glauben Sie, dass die AfD mit dieser Form der destruktiven Politik irgendwann in ihrer Wählerschaft ein Problem bekommt, das denen aufleuchtet, dass die AfD eben nicht an Lösungen orientiert ist, oder verfängt das in dem AfD-Wählerklientel eigentlich nicht?
Das ist eine gute Nachfrage. Das ist ganz unerwartet, Herr Ring, dass Sie so gute Nachfragen stellen.
Ich hatte hier kurz, da ist ein Geistesblitz, aber der ist jetzt, keine Angst,
Ja.
das war der eine für heute.
Ja, okay. Einer muss dann reichen. Ja, weil wir haben natürlich heterogenes Profil bei den Wählerinnen. Und klar, einige wählen die auch jetzt schon die AfD in der Erwartung, dass sie überzeugt etwas besser machen. Das kann zunehmen, aber es kann auch abnehmen. Das ist, finde ich, sehr schwer zu beurteilen. Weil bisher ist die Dominanz eher, dass die Wutvorräte angesammelt werden und man sich in diesen Empörungsunternehmen dann beheimatet fühlt und gar nicht auf die Konstruktion eines funktionierenden Staats in den Ländervarianten oder im Bund setzt und auf eine funktionierende Problemlösung. Das verbinden bislang die wenigsten, aber einige schon damit. Aber ob sich das abschleift, ist wirklich schwer zu beurteilen, aber da liegt die Kraft der anderen drin, im Umkehrschluss. Die Sehnsucht nach etwas Funktionierendem im Alltag, dass wir nicht bis abends unsere Wutvorräte persönlich anhäufen, weil von morgens schon bis abends nicht wirklich was funktioniert, weder digital noch in der Mobilität irgendwas zu erreichen, dann fallen die Schulstunden der Kinder wieder aus, die sind nicht versorgt. Es gibt ja tausend Dinge, die sich ansammeln bis abends, dass man oft brüllen könnte, was nicht funktioniert, was aber funktionieren könnte und sollte. Da ist doch der Ansatzpunkt der anderen Parteien, ganz, ganz, ganz konkret zu sagen, wie ich jetzt diese Problemlösung angehe, und dann gewinnt man auch Wähler zurück.
Und Sie müssen natürlich aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit auch erstmal klar machen, dass das ein Fehlverhalten der AfD dann ist, weil es gibt ja auch immer noch Diskussionen um die Deutungshoheit dieser Sitzung, wer sich jetzt eigentlich wem verweigert und versperrt hat.
Das stimmt. Das ist so, dass ja unter den digitalen Möglichkeiten, den sozialen Medien sehr viel dann auch bewusst falsch dargestellt wird. Also beispielsweise allein die Erinnerung daran, dass ein Alterspräsident der einzige im Parlamentarismus ja nicht demokratisch legitimiert ist, sondern dort nur sitzt, weil er alt ist. Und der sich dann anmaßt, demokratische Regeln neu zu erfinden und zu definieren, ist schon absurd an sich, aber man muss da manchmal um die Ecke denken. Also ich finde, das Grundprinzip ist Minderheit und Mehrheit. Da muss jeder die Chance haben, auch mal zur Mehrheit zu gehören. Das ist Ausgangspunkt unserer Freiheit. Aber dass die Minderheit immer so tut, als wäre sie die Mehrheit, das ist eine Verdrehung. Das muss man öffentlich machen. Und dazu brauchen wir auch VRM.
Ich würde mal kurz rechts außen bleiben und jetzt zum Schluss der zweiten Folge hier nochmal nach Österreich blicken. Da ist ja ganz frisch das Wahlergebnis vom Wochenende. Was bedeutet denn der Wahlsieg der Rechtsaußenpartei FPÖ für unser Nachbarland?
Erstmal eine Bestätigung auch eines sehr rechten Kurses, auch des Rechts, der Rechtsverschiebung der Diskurse. Dann das interessante Phänomen, dass Parteien so wie diese FPÖ dort auch völlig am Boden liegen können, sich völlig selbst diskreditiert haben durch Affären wie Ibiza und sonst was und trotzdem nach relativ kurzer Zeit in der Popularität wieder steigen. Also wenn wir meinen, wir haben diese Form von Populismus bekämpft, dann ist das vielleicht nur kurzfristig. Er erneuert sich offenbar selbst mit neuen Personen, auch das. Und vielleicht eine dritte Variante, vom System her ist es schon anders. Also wir haben ja einen Bundespräsidenten, der diese Regierung und den Bundeskanzler ernennt. Er muss es nicht, wird nicht gewählt. Das ist eine sehr starke Stellung des Bundespräsidenten,
Und im
anders
Hintergrund fand
als
ich
bei
auch
uns.
interessant, was er gestern direkt gesagt hat, mit
Ja.
Fingerzeig auf das Ergebnis, dass man ihm erstmal unterbreiten müsste, wie verantwortungsvolles Regieren aussieht, und dann erteilt er quasi den Auftrag.
Genau. Und insofern würde ich das jetzt länger hinziehen, ob das Modell greift, dass man eine Person austauschen kann, als Bedingung, um dann mit diesem Partei zu koalieren. Das gibt es ja in der Vorstellung immer mal, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass es am Ende gelingen kann. Aber es ist eine, ist dort auch der Sondierungsweltmeister wird am Ende gewinnen, nicht der, der die stärkste Fraktion stellt. Das wird sicherlich ein Ergebnis sein. Und der starke, liberale, extrem erfahrene Bundespräsident in einer wiederholten Amtszeit ja geschärft durch viele Skandale, die es parteiintern gab, eben auch von den regierenden Konservativen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass er das glänzend managt.
Was bedeutet das Ergebnis mit Blick auf die EU? Weil jetzt sieht man ja, dass auch in Österreich ein Wahlsieger hervorgegangen ist, der ist leicht umschrieben mit den Worten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der ja auf Österreich first gesetzt hat. Das ist ja ein Phänomen, was wir auch in anderen Ländern zuletzt gesehen haben. Was
Ja.
bedeutet das denn für die EU gerade bei dem Thema Asylpolitik?
Na, im Moment erstmal über Monate eine Nichtentscheidung, eine Nichtbeteiligung letztlich der Österreicher, die sich da zurückhalten werden. Aber das war der Weg des Kanzlers Kurz, die berühmte Balkanroute in seinen Worten eben zu schließen. 15, 16, 17, damit hat er Politik gemacht. Das verstärkt den Rechtskurs in der EU, aber wir wissen eben noch nicht, welche Regierung sich am Ende abbildet. Es muss nicht automatisch so sein. Wenn jetzt eine gemäßigte Mitte-Regierung doch mehrheitlich zum Zuge kommt, wird ja dieser Kurs in dieser Weise so nicht fortgesetzt. Aber klar sind die angetrieben, auch etwas rechter zu agieren, als das vielleicht bislang der Fall war. Aber wir erinnern uns noch an die Auseinandersetzung wie Schröder damals innerhalb der EU, als Bundeskanzler Schröder eben es geschafft hat, Österreich zu isolieren, als erstmals die rechtsradikalen Rechtspopulisten in Wien mit in die Regierung einzogen. Das war doch sehr interessant. Davon sind wir heute weit entfernt, weil dann hätten wir wenig Gesprächspartner noch innerhalb der EU.
Vielen Dank, Herr Korte, für die Einschätzung. Mir bleibt jetzt noch die letzte Frage, die ich Ihnen jetzt einfach standardmäßig jede Woche stellen werde. Was steht noch an diese Woche?
Diese Woche steht noch eine Konferenz am Comer See an.
Oh, schön.
Eine gemeinsame Konferenz, die dort durchgeführt wird vom Deutschen Hochschulverband, zu Transformationsfragen mit internationaler Beteiligung. Insofern ist das ein sehr gut gewählter strategischer Fleck zum Nachdenken mit sehr interessanten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also man zieht sich zurück und versucht, aus einer anderen Perspektive die Transformationsthematik gemeinsam wissenschaftlich zu erarbeiten.
Das klingt auf jeden Fall nach einer für Sie interessanten Woche. Ich werde in den kommenden Tagen schon mal an dem zweiten oder an dem nächsten Geistesblitz für nächste Woche arbeiten.
Das ist gut, da
Bedanke.
brauchen Sie auch ein paar Tage zu, das
Eben, ich
stimmt.
brauche ja ein bisschen Vorlauf, deswegen ist gut, dass wir uns einmal die Woche sprechen. Vielen Dank, Herr Korte. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Korte und Rink, zu hören überall dort, wo es Podcasts eben zu hören gibt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.